Wer sich diesen Film hier anschaut, hat wahrscheinlich schon die Nachricht bekommen, dass er vermutlich ein Sarkom hat. Und wir sprechen heute über die Pathologie, die die genaue Diagnostik der Sarkome macht, die genaue Typisierung. Und viele glauben vielleicht, dass das eine einfache Aufgabe wäre, dass man sich das einfach anschaut und dann weiß man, welches Sarkom das ist. Bedauerlicherweise ist das aber nicht so. Das Hauptproblem ist, dass es weit über 100 unterschiedliche Typen von Sarkomen gibt und dass es wirklich sehr, sehr schwer ist, genau herauszufinden, welche Art von Sarkom das ist. Liebe Frau Professor Wadelmann, Sie sind die Direktorin des Pathologieinstituts hier in Münster und mit Ihnen wollen wir gerne über dieses wirklich sehr spannende Thema sprechen. Ich möchte starten mit der Frage, welche Rolle hat denn die Pathologie in der Diagnose oder Typisierung der Sarkome?
Ja, also natürlich denkt jedes Fach in der Medizin davon sich, dass es das Wichtigste ist. Für die Pathologie stimmt das aber tatsächlich und gerade insbesondere bei den Sarkomen. Mhm. Denn wir haben tatsächlich es mit einem seltenen Tumor zu tun oder einer seltenen Tumorart. Und da braucht es sehr viele verschiedene Methoden, bis man da zu der Diagnose kommt. Und man sollte idealerweise möglichst viele Tumoren dieser Art gesehen haben, um sie immer wieder zu erkennen. Und der Unterschied sozusagen in der Therapie, da kommen wir sicherlich später noch drauf zu sprechen, ist erheblich, je nachdem, was man dann am Ende für eine Diagnose stellt. Und insofern bedarf es da einer gewissen Sachkenntnis, möchte ich mal sagen.
Genau, weil das ist ja, glaube ich, nochmal wirklich der wichtigste Punkt. Die Diagnose oder Typisierung des Sarkoms entscheidet über die Therapie.
So ist es.
Und den Erfolg der Therapie.
Ja, genau.
Jetzt haben Sie gesagt, dass es ja eine seltene Erkrankung ist und dass es eben so wichtig ist, dass man die auch häufiger sieht. Wie häufig sehen Sie denn jetzt Sarkome so in Ihrem Alltag?
Ja.
Weiß ich nicht, pro Monat, sagen wir mal pro Monat, wie häufig sehen Sie da welche?
Ja, also tatsächlich ist es natürlich sozusagen in Wellenbewegung, einfach deswegen, weil die Einsendungen, die von extern häufig auch kommen, in unterschiedlicher Frequenz kommen, das kann man also nicht planen. Im Jahr sehen wir so in etwa 2000 Sarkome oder Weichgewebs- und Knochentumoren, wenn man alles zusammenrechnet, die von extern zu uns gesendet werden. Wir haben auch eigene Fälle hier im Klinikum, aber eben auch sehr viele externe Einsendungen.
Und wenn Sie jetzt mal einen, sagen wir mal, normalen Pathologen, der irgendwo an irgendeiner Klinik sitzt, was denken Sie, wie häufig der ein Sarkom sieht?
Ja, viel seltener. Also der wird vielleicht einmal die Woche, höchstens einmal, vielleicht auch nur einmal im Monat oder einmal im halben Jahr. Das hängt so ein bisschen davon ab, was für eine Klinik dann dahinter steht. In den privaten Praxen, also bei den Niederklassenpathologen, wird man vielleicht nur einmal im halben Jahr einen Tumor sehen, weil dort viel mehr Biopsien aus dem Magen-Darm-Trakt oder anderen Körperabschnitten gesehen werden, wo die solche Tumoren nicht so häufig sind.
Okay, aber das heißt, es ist ganz klar, da sieht man einen riesengroßen Unterschied, wie oft Sie das sehen und wie oft man das normalerweise sieht. Ja, okay.
Das ist so.
Deswegen ist es so wichtig, eben zu einem spezialisierten Zentrum zu kommen. Ne?
Genau. Also wenn man jetzt mal schaut, wie viele Sarkomzentren gibt es denn, dann gibt es 21, die zertifiziert sind. Es gibt wahrscheinlich mehr, die Sarkome behandeln. Also ich bin nicht nur wahrscheinlich, sogar sicher. Aber 21 sind zertifiziert. Das heißt aber nicht unbedingt, dass alle Fachrichtungen in dem jeweiligen Zentrum automatisch immer Experten, Spezialisten für genau diese Thematik sind. Deswegen ist es auch gut, dass wir da zusammenarbeiten und uns dann auch gegenseitig unterstützen.
Bevor Sie überhaupt tätig werden können, muss dem Patienten ja eine Biopsie, eine Probe entnommen worden sein. Darüber haben wir auch schon Filme gemacht, also die könnte man dann auch nochmal anschauen. Wie kommt denn das zu Ihnen und was machen Sie da als nächstes damit?
Genau, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder kommt das Gewebe frisch zu uns, wenn zum Beispiel intraoperativ oder direkt nach der Entnahme ein sogenannter Schnellschnitt gemacht werden soll, also man sofort wissen will, was los ist, dann würde man das frisch schicken. Oder wenn wir was einfrieren für Forschungszwecke oder auch für weitere Untersuchungen. Und die andere Variante, die viel häufigere ist, dass es im Formalin kommt, also einer Flüssigkeit, die das Gewebe fixiert und dauerhaft haltbar macht. Das ist für uns eigentlich die insofern angenehmere Methode, weil die meisten sich anschließenden Untersuchungen dann auf diese formalinfixierten Proben ausgerichtet sind. Wir können aber mit beiden umgehen. Und dann wird die Probe eben weiter prozessiert, dann muss das Wasser aus dem Gewebe herauskommen. Das wird alles mit Maschinen heutzutage gemacht, bis man dann am Ende so einen Paraffinblock hat, den man auch schneiden kann.
Was ist denn überhaupt der Nachteil von Formalin?
Ja, der Nachteil von Formalin ist zum einen, dass es giftig ist. Das ist immer nicht so gut. Also für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier im Haus ist das natürlich eine potenzielle Gefahr. Und wenn man das Gewebe zu lange im Formalin lässt, dann kann es sein, dass manche Methoden nicht mehr funktionieren. Also man kann die DNA nicht mehr richtig extrahieren oder die RNA oder die Immunchemie funktioniert nicht so gut. Deswegen sind wir immer froh, wenn wir auch selber ungefähr wissen, wie lange ist das Gewebe da schon drin und dass wir es dann eben in der richtigen Reihenfolge auch machen.
Was brauchen Sie denn noch für weitere Informationen zu dem Patienten, von dem die Probe gekommen ist? Müssen Sie da viele Details wissen über den Patienten auch?
Ja, das Interessante ist, dass die Kliniker immer denken, dass wir das nicht brauchen. Aber das Gegenteil ist der Fall. Ich meine, natürlich bekommen wir automatisch Name, Geburtsdatum, also Alter ist damit klar. Mhm. Geschlecht kann schon mal schwieriger sein, wenn der Name schwierig ist. Also da sind wir auch froh, wenn wir das wissen. Mhm. Denn es gibt bestimmte Tumoren, die kommen bei Frauen gehäuft vor, aber andere bei Männern, dann ist man schon mal ganz gut informiert. Mhm. Und je mehr wir wissen, desto besser ist die Information, die wir wieder rausgeben. Das heißt, es ist schon sehr wichtig, dass wir wissen, hat der Patient oder die Patientin vielleicht schon vor 5 Jahren mal einen anderen Tumor gehabt und wenn ja, wo war der und was war das? Was gibt es für Vorkenntnisse? Ist da schon eine Metastase irgendwo, also eine Absiedlung in einem anderen Organ? All diese Fragen sind für uns wichtig, weil wenn wir wissen, da ist schon eine Metastase, dann können wir schon viel mehr über die Biologie uns vermuten zumindest oder können auch sagen, das könnte jetzt der Primärtumor sein oder nein, kommt gar nicht in Frage, weil der würde gar nicht metastasieren. Also alle Sachen, die wir erfahren, sind für uns von Vorteil.
Ist es für Sie dann auch wichtig zu wissen, wie die Biopsie gemacht wurde? Also sozusagen von wie man, oder kriegen Sie überhaupt mal Bilder auch? Kriegen Sie auch CT-Bilder, wo man den Tumor als sich sieht und dann wissen Sie, wie die Biopsie gemacht wurde?
Oder? Das wäre ideal. Also das wäre die Traumvorstellung. Also bei Konsilpathologie, und das ist bei Sarkomen oft Konsilpathologie.
Was für eine Pathologie?
Konsilpathologie heißt, dass man eine Zweitmeinung abgibt für ein Krankenhaus, Institut, wie auch immer, was ganz woanders ist. Und da hat man ja oft keinen Zugriff auf die Krankengeschichte. Hier kann ich in den Rechner schauen, wenn ich einen Patientennamen habe und das Geburtsdatum, kann mir die Bilder selber angucken, das machen wir auch oft. Kann mir die Laborwerte angucken, kann mir den Arztbrief durchlesen. Aber wenn ich von extern was bekomme, also von irgendwo anders, nicht aus Münster, dann weiß ich oft gar nichts. Also dann weiß ich vielleicht nicht mal die Tumorgröße oder wo der genau sitzt. Und das ist natürlich von Nachteil. Also letztendlich muss man sagen, für diese Zweitmeinungsverfahren sind wir oft schlechter informiert als für die eigenen Fälle hier im Klinikum.
Ah, okay. Das heißt, Sie träumen auch von einer digitalisierten Welt, wo wir dann endlich mal,
das wäre toll. Also, weil dann könnte man sich selber schlau machen, könnte man sich genau die Sachen angucken, die man wichtig findet. Und es hilft natürlich auch nichts, wenn ich zu jedem Fall 50 Seiten Arztbriefe bekomme, sondern idealerweise so ein Extrakt. Und das kann ich aber natürlich in so einer digitalen Patientenakte, könnte ich das vielleicht bekommen.
Also hoffen wir mal, dass wir dann auch demnächst dahin kommen.
Ja, das wäre schön.
Und dann haben Sie jetzt die Probe. Und ich glaube, die Histologie oder Pathologie macht das ja in unterschiedlichen Schritten. Also wie starten Sie denn jetzt damit?
Genau, das kommt jetzt also an und dann muss man erstmal erfassen, wie groß ist das, wie schwer ist das. Also man sagt immer Pathologie, das Fach von Maß und Zahl. Mhm. Ist ja ein Unterschied, ob ich so einen großen Tumor habe oder so eine ganz kleine, dünne Biopsie. Und das würde ich also zunächst mal dokumentieren. Im Allgemeinen haben wir im sogenannten Zuschnitt dann da eine Waage, da wird es gewogen, es wird vermessen.
Aber dann das, was Sie bekommen haben, also tatsächlich dieses Würmchen von der Pathologie.
Und wenn es nur ein Würmchen ist, dann wird auch das Würmchen vermessen. Okay. Und ich weiß, wie lang war das, wie dünn oder dick war das. Ja. Damit, wenn ich es unter dem Mikroskop später sehe, ich mir vorstellen kann, ist das wirklich das ganze Gewebe oder ist das noch nicht richtig angeschnitten? Also es gibt Gründe, dass man das so dokumentiert, damit jeder, der beteiligt ist an der Diagnostik, später weiß, okay, das ist ordentlich prozessiert, das ist so im Block, dass ich alle Abschnitte sehen kann und so weiter.
Also es gibt, jetzt habe ich erst verstanden, was Sie gesagt haben. Sie kriegen eben teilweise auch nach der Operation den gesamten Tumor dann, oder wie?
Ja, ja.
Ah, okay. Also ich war jetzt gerade sozusagen am Anfang nach der Diagnose, aber Sie haben dann eben teilweise auch nach der OP, dann kriegen Sie echt den Tumor? Ja. Und dann, dann gucken Sie den dann wirklich in Toto an, wie groß, wie schwer und so weiter und so fort.
Genau. Und dann machen wir auch Fotos davon und dann muss der in Lamellen aufgeteilt werden, dass man auch sieht, was ist im Tumor, ist der unterschiedlich aufgebaut und so. Die Biopsie ist sozusagen immer nur der erste Schritt. Und es gibt auch Fälle, wo wir keine Biopsie vorher bekommen, auch wenn das eigentlich der Standard sein sollte. Also wo direkt gesagt wird, da sind wir so reingerumpelt, da dachten, das ist nur ein Bluterguss und dann war es doch ein Tumor. Und das sind dann die Dinge, wo man direkt den ganzen Tumor bekommt.
Okay.
Genau.
Jetzt bin ich wieder im Szenario, Sie kriegen sozusagen von der Biopsie eine Probe. Und was machen Sie dann mit der dann? Also wenn es jetzt wirklich darum geht, überhaupt mal herauszufinden, was für eine Art von Tumor es sich denn handelt.
Genau, dann haben wir ein Standardvorgehen. Wir machen immer eine Standardfärbung, die wir für alle Proben machen, die wir bekommen. Hämatoxylin und Eosin, abgekürzt HE-Färbung. Die machen wir bei allen Proben. Das heißt, es wird also das Gewebe prozessiert, das dauert normalerweise über Nacht. Am nächsten Morgen wird aus dem Würmchen, was dann über Nacht entwässert wurde und so mit Paraffin durchseucht sozusagen, wird dann ein Paraffinblock gemacht und dann kann man einen Schnitt machen.
Und diese Färbung, die heißt dann, also Sie tun da irgendwas drauf, das reagiert dann mit den Zellen und die werden tatsächlich, die kriegen dann echt eine Farbe, ne? Die
kriegen dann eine Farbe, genau.
Und da ist es so, dass diese Farben ein Hinweis darauf sind, ob das jetzt so oder so welche Zellen sind, oder?
Ja, das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu stark vereinfacht. Also, ja, genau. Weil letztendlich kann man nur sagen, die Kerne, die Zellkerne, die werden im Allgemeinen so blau-violett.
Okay.
Und der Zellleib wird so rosa. Das sind die beiden Farben, die da dominieren. Und dann müssen wir uns aber natürlich angucken, wie groß ist sind die Zellkerne, wie breit ist das Zytoplasma, ist die Zelle geformt, wie ordnet sie sich an, wie wächst sie, macht sie Faszikel oder so Wirbel oder ist das Ganze durcheinander. Mhm. All diese Dinge werden mit beurteilt. Und das guckt man sich in dieser klassischen HE-Färbung an und dann entscheidet man, was brauche ich jetzt an Zusatzmethoden, um weiterzukommen. Also der HE reicht in einigen Fällen aus.
HE war nochmal was?
Das war diese Hämatoxylin-Eosin-Färbung,
okay.
Also, ne, wo man immer die Kerne blau und das andere rosa hat.
Okay. Ja.
Und an der Färbung, das ist unser Standard, wird dann entschieden, mache ich jetzt Immunpsychemie, also mache ich Spezialuntersuchungen, um festzustellen, ist das eine glattmuskuläre Zelle oder eine von Nervenzellen abgehende Zelle oder was ist das überhaupt für eine Zusammensetzung von Zellen?
Und diese, also zum einen hat man jetzt die Färbung, jetzt habe ich gelernt, dass sozusagen die Färbung unterscheidet nicht die Zellen, sondern Sie gucken auch einfach die Zellen an und erkennen sozusagen mit Ihren Augen, was für eine Art von Zelle
also
das ist.
Also wir vermuten es, würde ich mal sagen.
Also okay, ja. Genau. Okay, und die Immunhistologie, die macht was? Wie funktioniert die denn?
Die sagt einem dann genaueres über den Tumor, also welche Oberflächeneiweiße sind da drauf zum Beispiel oder in der Zelle selber, das sind ja Schnitte, das Zytoplasma, auch die Zellkerne kann man anfärben. Und dann kann man sehen, das ist jetzt eine muskuläre Zelle oder das ist eben eine aus dem Nervensystem oder das ist eine epitheliale Zelle, also eine Drüsenzelle. Diese ganzen Zellsorten, die kann man damit gut auseinanderhalten, weil da eben bestimmte Eiweißmoleküle drin vorkommen, die in einer entsprechenden anderen Zelle nicht vorkommen. Und insofern gibt es dann ein Muster, was man da hat. Und es ist auch oft so, dass man nicht nur eine Immunchemie macht, sondern 10 oder 20. Also insofern viele.
Also heißt zwar Immunhistologie, aber es sind trotzdem unterschiedliche Verfahren, die Sie dann anwenden.
Ja, naja, Sie müssen sich vorstellen, das sind im Prinzip Antikörper, die wir da einsetzen.
Ja.
Die sind gegen bestimmte Strukturen im Gewebe entwickelt worden und erkennen ganz spezifisch ein bestimmtes Eiweißmolekül.
Die reagieren dann miteinander?
Die reagieren dann miteinander und da hängt hinten ein Farbstoff dran, sodass sich hinterher dann die Zellen, die das Eiweißmolekül tragen, auch anfärben.
Jetzt habe ich es verstanden.
Genau. Okay. Und das sind so, wir haben so 150 bis 200 Antikörper, die wir standardmäßig einsetzen können.
Mhm.
Aber natürlich setzen wir nicht immer alle ein, das wäre gar nicht zu machen.
Mhm.
Sondern es gibt dann bestimmte, bestimmte Listen, die wir typischerweise, wenn wir jetzt denken, es ist ein Leiomyosarkom zum Beispiel, dann würden wir andere Färbungen machen, als wenn es ein Liposarkom ist. Und so.
Also, Sie haben es schon angeguckt im Mikroskop und haben halt aus Ihrem Wissen heraus, sagen Sie, das sieht doch aus wie, ja?
Mhm.
Und dann machen Sie dann eben, okay, gezielt ein.
Genau. Mhm. Und im Bestfall bestätigt sich das dann, im schlechteren Fall aber nicht. Und dann muss ich die nächste Runde einlegen. Also dann muss ich überlegen, okay, wenn es das nicht ist, dann müsste ich jetzt noch andere Färbungen ergänzen. Oder eben die nächste Stufe wäre dann eben auch die Molekularpathologie.
Und was macht man denn da bei der Molekularpathologie?
Das ist dann nicht mehr an den Gewebeschnitt gebunden, also dass man es im Gewebe macht. Es sei denn, also eine Ausnahme muss ich vielleicht noch sagen, es gibt die sogenannte Fluoreszenz-in-Situ-Hybridisierung, ein fürchterliches Wort. Deswegen kürzen wir das immer mit Fische ab, weil es leichter zu sprechen ist.
Sagen Sie es nochmal ganz langsam.
Fluoreszenz-in-Situ-Hybridisierung.
Okay.
Und das bedeutet, dass man einen Fluoreszenzfarbstoff an ein bestimmtes Gen koppeln möchte.
Ja.
Also man möchte zum Beispiel beim Ewing-Sarkom, das EWSR1-Gen spielt da eine große Rolle. Man möchte das darstellen, möchte gucken, ob es intakt ist.
Mhm.
Dann hat man so Fluoreszenzfarbstoffe und in situ heißt, dass man es am Schnitt macht, also am Gewebeschnitt.
Mhm.
Hybridisiert man, also kocht man, so, wenn man das so vereinfacht sagen will, die Sonde mit dem Gewebe zusammen und dann bindet das idealerweise nur an dieses spezielle Gen.
Ah, okay.
Und dann kann ich, wenn ich mir das dann später am Mikroskop angucke, mit einem Fluoreszenzmikroskop, sonst funktioniert es nicht, kann ich die Sonde sehen und kann sehen, ist das Gen intakt oder nicht.
Ah.
Und das ist sehr hilfreich, weil es schnell geht, ähnlich wie die Immunpsychemie. Also da muss man nicht wochenlang warten, bis das Ergebnis kommt, sondern man hat es dann schon meist am übernächsten Tag und sieht, aha, an dem Gen ist tatsächlich was nicht in Ordnung und da kann ich jetzt weitermachen in die Richtung. Das wäre die einfachste Fischuntersuchung.
Und die hat das Ziel, dass ich dann eine Therapie habe oder hat das Ziel in erster Linie erstmal zu entscheiden, ob es überhaupt dieser Tumor ist?
Genau, erstmal Diagnose.
Also erstmal Diagnose.
Ganz vorne steht immer die Diagnose. Mhm. Es gibt natürlich auch mal solche immunpsychemischen Antikörper, die auch das Therapieziel gleich anfärben. Mhm. Das ist ja ideal, wenn man sozusagen seine Zielstruktur im Gewebe sehen kann und sehen kann, aha, der Tumor macht das wirklich. Typisches Beispiel ist der gastrointestinale Stromatumor und der KIT-Rezeptor. Da hat man dann ein Medikament, das gegen den KIT-Rezeptor gerichtet ist. Und ich sehe im Tumor auch den KIT-Rezeptor angefärbt. Das heißt, ich kann sicher sein, das könnte funktionieren mit der Therapie. Mhm. Das ist überhaupt die Idee bei ganz vielen neuen Therapieansätzen, dass man direkt das Therapieziel quasi wie es als Biomarker anfärben und der Therapeut dann sagen kann, ach prima, das ist ja auf dem Tumor drauf, das kann ich direkt angehen mit meinem Medikament.
Und für diese Molekularpathologie, da brauchen Sie dann die frische Proben oder?
Nee, das geht alles, eigentlich geht das alles am Paraffin eingebetteten Material, weil das unser Hauptmaterial ist. Mhm. Und insofern haben wir unsere Methoden alle so eingestellt, dass das daran auch geht.
Ah ja, okay.
Ausnahme, wenn ich das gesamte Genom analysieren will von einer Tumorzelle, dann mache ich das besser mit Frischgewebe. Mhm. Also das wird in der Zukunft auch zunehmend häufiger so sein. Mhm. Wobei man sich dann immer fragen muss, was mache ich jetzt mit den ganzen Informationen? Das ganze Genom ist ja schon viel Zeug.
Ja, ja.
Und da muss man sich immer fragen, macht das überhaupt Sinn, dass ich so umfangreiche Untersuchungen mache? Aber das ist ein eigenes Thema, abendfüllend.
Ja. Genau. Genau, jetzt haben Sie es auch schon so ein bisschen angedeutet. Werden denn diese drei Schritte, also Histologie, Immunhistologie und Molekularpathologie, eigentlich immer gemacht oder manchmal oder?
Nicht immer und es liegt immer so ein bisschen im Entscheidungsfindungsprozess des Pathologen, der Pathologin, zu sagen, das brauche ich alles oder das brauche ich nicht. Also anders gesagt, es gibt Tumoren, wenn man die oft genug gesehen hat, dann braucht man da keine Immunchemie mehr, weil man sagt, das ist klar.
Ja.
Aber es gibt andererseits auch wiederum die Situation, dass man immer mehr gerne, gerade bei Tumorerkrankungen, was über den Tumor genauer wissen möchte. Und da braucht man dann wieder molekulare Diagnostik, um diese genaue Bestimmung zu machen, um Therapie ansprechend vorherzusagen und so weiter.
Wird die dann auch später für Forschung verwendet?
Das ist eine sehr spannende Frage, weil wir mittlerweile eigentlich an allen Universitätskliniken zumindest dafür sorgen, dass die Patientinnen und Patienten, wenn die kommen, direkt eine Einwilligung geben dafür,
dass das ganz wichtig
natürlich
ist,
pseudonymisiert, anonymisiert verwendet werden darf.
Ja.
Und das haben wir aber natürlich viele, viele Jahre nicht gehabt.
Ja.
Das heißt, die alten historischen Proben, sagen wir auch schon vor 10 Jahren oder noch älter, die haben wir ja noch, die liegen noch bei uns im Keller. Da gibt es diese Einwilligungen nicht.
Ach so, ja,
natürlich. Diese Blöcke, die kann man ja ewig, also fast ewig, aber die kann man wirklich lange aufbewahren. Also bei uns
und die funktionieren dann auch, die gehen nicht kaputt und so, ach so.
Nee, das ist der Vorteil, das ist auch sozusagen die, in Anführungszeichen, Eigenleistung der Pathologie, dass man dieses Gewebe so dauerhaft haltbar macht, dass es überhaupt so lange hält. Weil sonst, wenn Sie es einfach nur so hinstellen, dann
kann man es auch wegschmeißen.
Können Sie es wegschmeißen,
ja, genau.
Und deswegen gibt es auch immer wieder die Leute, die sagen, na ja gut, dadurch, dass der Pathologe oder die Pathologin das aufarbeitet und prozessiert, wird es überhaupt erst dauerhaft haltbar und deswegen gehört es der Pathologie. Mhm. Das ist aber wieder auch ein eigenes Thema. Wem gehört das Gewebe? Wir handhaben es eigentlich so, dass das Gewebe den Patientinnen und Patienten gehört und dass sie natürlich auch Zugriff haben sollen.
Ja.
Und es gibt deswegen auch Regeln. Also man muss diese Blöcke nur die Schnitte mindestens 10 Jahre aufbewahren.
Ja.
Aber es gibt auch die Empfehlung, die Blöcke auch so lange aufzubewahren, eben weil man so lange noch was damit machen kann.
Toll.
Wenn wir also einen neuen Biomarker finden, übermorgen, dann können wir die 10 Jahre alten Blöcke rausholen und es daran testen, ob der Biomarker da ist oder nicht.
Also das heißt, es ist wirklich, wirklich wichtig, dass die Patienten die Einwilligung geben.
Ja.
Also wollen wir hier nochmal Werbung für machen.
Auf jeden Fall.
Ja, ja,
aber interessanterweise ist es ja auch so. Ich glaube, die allermeisten Patientinnen und Patienten würden die sowieso geben, weil sie den Sinn total einsehen. Und gesunde Menschen würden vielleicht viel häufiger sagen, na, da bin ich mir nicht so sicher, ob ich das wollte. Und daran sieht man, dass es immer davon abhängt, welche Personengruppe man fragt, ob das gewollt ist oder nicht. Das heißt, diese ganze Problematik mit dem Datenschutz, dass alles pseudonymisiert oder anonymisiert werden muss, dass die Daten nicht weitergegeben werden dürfen, das hat alles seine Berechtigung, aber es hat eben manchmal auch wahnsinnige Nachteile, weil man dann bestimmte Untersuchungen gar nicht machen kann, einfach weil man die Einwilligung nicht mehr einholen kann.
Ach so, also rückwirkend, also wenn jetzt eben, natürlich.
Genau, ich kann ja auch nicht jetzt, also ich meine, aus der Pathologie heraus jetzt jemanden anzurufen und zu sagen, hören Sie mal, Sie hatten da vor 6 Jahren mal so einen Tumor, da würden wir jetzt gerne mal dies und das machen. Das ist total unethisch aus meiner Sicht, weil man ja damit, vielleicht will der Patient da gar nicht mehr daran erinnert werden, dass er diese Erkrankung hatte. Das heißt, das ist nicht so ohne weiteres. Und wenn einen jemand aus der Pathologie anruft, ist es auch vielleicht auch nochmal beunruhigend, weil kein Mensch weiß, was wir hier treiben. Und alle denken, oh, das ist bestimmt ein schlechtes Zeichen, wenn die sich melden. Also
im Sinne von was? Wieso? Warum?
Naja, also Pathologie, da haben ja viele denken dabei nicht unbedingt an Forschung oder an irgendwelche Studien, die der Therapie dienen, sondern an Verstorbene. Und also ja, ich glaube einfach, dass es schwierig ist, solche rückwirkenden Einwilligungen einzuholen, dass es für die Patienten auch nicht unbedingt eine Erleichterung ist. Wenn die klinischen Kollegen anrufen, mit denen habe ich ja darüber auch schon gesprochen, ist das ganz anders. Die freuen sich, wenn der Doktor nochmal anruft und sagt, wie geht's Ihnen denn jetzt und so, lalala. Ja. Die empfinden es als Wertschätzung und auch als ernst genommen werden. Ja. Die geben auch problemlos ihre Einwilligung. Nur ist es eben schwierig, ne? Weil man sich fragen muss, ist das überhaupt statthaft?
Jetzt hatten Sie gesagt, dass manche von diesen Testungen wirklich schnell geht. Aber also viele Patienten erleben ja, dass es lange dauert, bis ihr Sarkom typisiert wurde. Was ist da so typisch? Oder auch die Frage, wann dauert es lange? Warum dauert es lange?
Genau. Also wir haben ja schon gehört, es gibt so ein mehrschrittiges Verfahren, wie wir uns der Sache annähern. Und allgemein ist es ja so, dass die Fälle nicht automatisch alle direkt hier landen, sondern die sind erstmal bei einem Pathologen, Pathologin vor Ort. So. Und dann wird da Diagnostik gemacht in dieser Mehrschrittigkeit. Es wird eine HE-Färbung gemacht, es werden immunhistochemische Untersuchungen gemacht, der Fall wird sich nochmal angeschaut, der wird in einer Tumorkonferenz besprochen. Das alleine dauert schon 1-2 Wochen, wenn es gut läuft.
Okay.
Und dann kommt vielleicht die Erkenntnis, oh, das ist aber irgendwie komisch und wir würden doch gerne nochmal eine Zweitmeinung haben. Dann wird es verschickt mit der Deutschen Post. Wozu ich jetzt, normal mit dem Paket.
Ja.
Dann kommt es hier an. Wird bei uns wieder erfasst, wir machen wieder genau das Gleiche, also wir machen erstmal ein HE, wir machen eventuell Immunpsychemie, Molekularpathologie und gerade die letztgenannte Methode Molekularpathologie, da kann es eben sein, dass das auch mal 2-3 Wochen dauert, bis das Ergebnis vorliegt.
Wow, okay.
Und dann muss natürlich auch noch jemand durchs Mikroskop gucken und alle Ergebnisse zusammentragen und daraus einen Befund erstellen. Und also ich zum Beispiel. Und wenn man jetzt meinen Schreibtisch so anguckt, dann stellt man fest, da liegen dicke Haufen. Und die sind natürlich schon ein Indikator dafür, dass da Fälle sind, die warten auf mich.
Ja.
Die wollen jetzt fertig werden.
Ja.
Und ich muss das irgendwie zeitlich hinbekommen. Und wenn die Stapel groß sind, dann dauert es eventuell auch nochmal dadurch einfach nur länger.
Aber jetzt will ich mal ganz kurz bei der Molekularpathologie einhaken. Da ist einfach sozusagen... Das ist nicht, dass das rumliegt und jemand auf jemanden wartet, sondern einfach die Prozesse an sich dauern so lange.
Ja.
Das sind chemische Prozesse, die da ablaufen, die dauern einfach.
Genau, also man muss sich vorstellen, wir waren ja bei der FISH, haben wir über die Fluoreszenz in situ-Hybridisierung haben wir schon geredet.
Ja.
Aber es gibt natürlich auch noch Methoden, wo sie aus dem Gewebe heraus die DNA, also die Erbinformation, herausbekommen müssen.
Oh, wow.
Genau, und dann läuft das praktisch so ab. Wir haben jetzt diesen Block, da ist Paraffin im Gewebe, da muss das Paraffin erstmal wieder raus. Und dann macht man also Schnitte und muss verschiedene Schritte machen, um das Paraffin aus dem Gewebe wieder herauszubekommen, weil es stören würde bei der anschließenden Analyse. Und dann müssen Sie über ein mehrschrittiges Verfahren jetzt die DNA aus dem Gewebe herauslösen. Also müssen irgendwie die Kerne aufknacken und die DNA muss raus und die muss auch aufgereinigt werden. Und dann muss am Ende des Tages, ist es so, dann ist ja nicht so wahnsinnig viel DNA da, dann müssen Sie die eventuell auch für Ihre weiterführenden Methoden dann vermehren.
Ja.
Also amplifizieren nennt man das. Man muss also mit verschiedenen Methoden dann dafür sorgen, dass aus den wenigen DNA-Strängen, die ich da habe, mehr werden. Und zwar idealerweise an der Stelle, wo es mich interessiert. Und dann muss das Ganze sequenziert werden. Das geht über Maschinen. Mhm. Aber auch da dauert es oft viele Stunden, bis alle Zyklen durchgelaufen sind. Und dann haben Sie einen Riesenhaufen Infos, bioinformatische Daten, also grobe Daten, die dann über verschiedene Algorithmen und Computerprogramme erstmal lesbar gemacht werden müssen. Und dann muss sich jemand davor setzen und das bioinformatisch bewerten. Und allein diese lange Erzählung deutet schon an, das dauert.
Okay, das war mir nochmal wichtig klarzustellen, dass es nicht, dass es einfach eine Warteschlange ist, sondern es sind einfach Dinge, die einfach dauern.
Okay. Genau. Ja. Und je mehr wir machen, je mehr wir gucken, also je mehr Informationen wir aus diesem einen Tumor herausziehen, desto mehr müssen wir auch recherchieren, ist das überhaupt relevant in dem Kontext.
Ja, klar, okay.
Also wir haben jetzt zunehmend, weil wir jetzt auch viele Untersuchungen nicht nur auf DNA-Ebene machen, sondern auch auf RNA-Ebene, also wer sich an seinen Biologieunterricht noch erinnert, weiß, da waren so verschiedene Schritte, bis aus einem DNA-Strang ein Protein wird.
Ja.
Und dazwischen ist eben die RNA und auf der Ebene suchen wir auch einiges und finden dann oft molekulare Befunde, die wahrscheinlich bedeutsam sind, die wir aber noch nie gesehen haben. Das heißt, was ganz Neues.
Okay.
Und dann haben Sie natürlich das Problem, müssen Sie erstmal rausfinden, über Literaturrecherche, über Internetrecherchen, ist das schon mal beschrieben? Und wenn ja, bei was? Und was bedeutet das jetzt? Mhm. Also ja, es hat dann so einen leicht wissenschaftlichen Einschlag natürlich auch, durchaus.
Jetzt, welche, oder sagen wir nochmal zu dieser Frage, wenn wir jetzt so ein Sarkom typisieren wollen, was sind so die besonderen Herausforderungen? Wo wird es denn besonders schwierig?
Besonders schwierig sind die Fälle, die harmlos aussehen, aber nicht harmlos sind.
Okay.
Das heißt, nicht automatisch guckt man ins Mikroskop und denkt, oh, das ist aber ein ganz schlimmer Tumor. Mhm. Es gibt diese auch, wo man reinguckt und denkt, oh, das ist ein schlimmer Tumor. Aber es gibt eben auch die, wo man reinguckt und denkt, das ist irgendwie eine Narbe.
Ach so.
Oder irgendwie ein Restzustand nach einer Entzündung, wo man gar nicht an Tumor unbedingt denkt. Mhm. Und das sind die natürlich tückischen Fälle, weil die werden vielleicht verkannt im ersten Moment und gar nicht als so maligne angesehen, werden dann gerade mal so rausgeschält, kommen dann vielleicht lokal wieder. Eventuell kommt die Patientin, der Patient dann nochmal nach 10 Jahren und hat an einer anderen Stelle einen Knödel. Und erst dann merkt man, oh, da war ja doch vor 10 Jahren schon mal was, sollten wir das mal vergleichen. Also das ist unangenehm, wenn es so Fälle sind, die sich so tarnen sozusagen. Also einfach, weil die nicht so einem sofort ins Auge springen.
Jetzt hatten wir am Anfang des Films ja gesagt, dass es so viele unterschiedliche Sarkome gibt. Ja? Und ich stelle mir das auch wirklich dann echt schwer vor, diese weit über 100, hatten wir gesagt, ich höre mal die Zahl 150, keine Ahnung, die so zu unterscheiden und zu sortieren. Wie ist das? Wie machen Sie das? Was sind da die besonderen Herausforderungen dabei?
Ja, also man denkt ja vielleicht, wenn man die oft genug gesehen hat, dann guckt man einfach ins Mikroskop und sagt, ja, ist klar, nächster. So ist es auch hier nicht. Also mir passiert es auch immer wieder, dass ich ins Mikroskop gucke und denke, oh Gott, was ist denn das? Und dann muss man eben überlegen, okay, was sind meine Algorithmen? Also wie muss ich es machen, um der Sache auf die Spur zu kommen? Trotzdem kommt man am Ende eventuell daraus, dass man sagt, ja, es ist undifferenziert. Das heißt, es gibt keine bestimmte Linie, in die das geht. Es ist ein undifferenziertes Sarkom zum Beispiel. Das ist immer so ein bisschen unbefriedigend, weil man hat dann lange rumlaboriert mit verschiedenen Methoden herauszubekommen, ob das jetzt ein spezifischer Subtyp ist oder was ganz undifferenziertes. Und das kann am Ende dabei rauskommen. Das ist aber völlig in Ordnung, wenn das am Ende dabei rauskommt.
Jetzt nochmal zu meinem Verständnis. Undifferenziert ist, heißt aber nicht, dass alle Undifferenzierten gleich sind. Also undifferenziert kann auch in sich dann komplett unterschiedlich sein.
Ja, das Blöde bei undifferenziert ist, dass man meistens ganz komplexe Karyotypen hat. Das heißt, jede Zelle ist anders in dem Tumor und die eine Zelle hat 46 Chromosomen, die andere hat vielleicht 96 und immer so weiter. Also das ist eine sehr diverse Verteilung dann in dem Tumor und bei den undifferenzierten Sarkomen sind auch nicht alle gleich, sondern die unterscheiden sich auch untereinander alle ganz stark. Und das liegt daran, dass offensichtlich dann so während der Weiterentwicklung von so einem Tumor ganz chaotische Zellteilungen stattfinden, dass das alles nicht mehr geordnet ist. Und je ungeordneter das wird, umso schlimmer wird es dann im weiteren Verlauf. Das sind also so die aggressivsten Formen, die wir kennen. Und wir versuchen aber natürlich immer, diese Tumoren in bestimmte Schubladen zu stecken, in der Hoffnung, dass wir dann gezielter therapeutisch da dran gehen können.
Ja,
eben. Und deswegen ist das eine Ausschlussdiagnose. Das heißt, dass man am Ende sagt, das ist ein undifferenziertes Sarkom, ist am Ende.
Ja.
Und zwischendrin liegen ganz viele diagnostische Schritte. Und die Frage ist jetzt, warum ist das so schwierig? Tatsächlich gibt es Tumoren, die sind sehr gut definiert. Da gibt es meistens solche, wo wir genau wissen, die haben die und die molekulare Veränderung. Die haben die immer und deswegen gehören die in diese Kategorie. Aber es gibt eben auch solche, wo man so hoffen muss, dass das in diese Kategorie hineingehört, weil die teilweise die diagnostischen Kriterien sich überlappen zwischen verschiedenen Tumorentitäten. Und das nicht so sauber trennbar ist, wie wir uns das alle wünschen. Und an denen muss man natürlich besonders arbeiten, um vielleicht doch solche Kriterien dann irgendwann herausarbeiten zu können. Und das wird auf der ganzen Welt auch gemacht, aber ist eben mühsam.
Und das ist wahrscheinlich bei den Sarkomen jetzt wirklich anders, ich sage jetzt mal, als bei Darmkrebs oder Brustkrebs oder was ich weiß. Da hat man wahrscheinlich schon auch ein bisschen unterschiedliche Typen, aber wahrscheinlich nicht in dem Ausmaß, oder?
Genau. Das Besondere, glaube ich, bei den mesenchymalen Tumoren, wie wir die auch nennen, also solche, die von den Bindegewebszellen oder bindegewebsartigen Zellen ausgehen, ist, dass wir tatsächlich sowohl was die Architektur angeht, also werden keine Drüsen gebildet wie in einem Karzinom, und die Armen nicht so stark das Normalgewebe nach, wie das in einem epithelialen Tumor ist. Und wir kennen auch nicht so solche Vorläufer. Formen. Also wenn wir jetzt nochmal auf den Darmkrebs zurückkommen, da kennen alle die Geschichte, okay, da ist ein Polyp im Darm, der wird dann abgetragen. Und da sind die Drüsen, wenn man die so unter dem Mikroskop anguckt, die sehen schon genauso übel aus, wie sie in einem Karzinom aussehen würden. Aber sie sind noch nicht so tief eingedrungen und deswegen ist es noch kein Karzinom. Und solche Vorläuferläsionen, solche Frühformen, die man vielleicht auch früh schon entdecken und entfernen könnte, gibt es bei den Sarkomen nicht. Zumindest sind sie nicht definiert.
Okay.
Und das macht die Sache natürlich auch nochmal schwieriger. Das heißt, es kann sein, dass nur wenig Ähnlichkeit zu dem nächsten Verwandten im Körper ist und man deswegen sich mit Immunsystemie und so abmühen muss, das dann trotzdem zu benennen.
Gibt es auch Fälle, wo dann eine Biopsie nochmal neu gemacht werden muss?
Tatsächlich, wenn man sich jetzt nochmal vorstellt, ich habe vorhin gesagt, so ein großer Tumor, das gibt es ja. Und Sie stellen sich dann vor, so eine 1 Zentimeter lange Stanze, die so 1 Millimeter dick ist, dann fragt man sich immer, ist das repräsentativ? Also kann ich von dieser kleinen Stanze auf das ganze Ding schließen?
Ja.
Manchmal gelingt das, aber manchmal auch nicht. Und das liegt auch daran, dass ein großer Tumor, der hat ja auch interne Versorgungsprobleme, das heißt, der kriegt Nekrosen, der hat Zelluntergänge, wo Zellen kaputt gehen. Wenn ich jetzt aus Versehen diese Stanze, die Biopsie aus so einem nekrotischen Bereich herausnehme, habe ich keine Chance zu erkennen, was das ist. Und natürlich, weil das ja heterogen, also unterschiedlich sein kann, in einem Tumor ist ein Teil ist ganz zellreich, an einer anderen Stelle eher zellarm, habe ich auch da dieses Heterogenitätsproblem. Deswegen ist es nicht selten so, dass wir, wenn wir eine Biopsie bekommen, beim noch später zu besprechenden Grading, dann nicht eine Punktlandung hinlegen können, einfach weil es so eine kleine Probe ist und man nicht alles gesehen hat vom Tumor.
Okay, verstehe. Abschließend dann nochmal wirklich die Frage, was bedeutet denn die Pathologie für die Therapieentscheidung?
Ja, also es gibt so den banalen Satz, ohne korrekte Diagnose keine richtige Therapie. Mhm. Und genau so ist es. Also wenn Sie sagen, naja, ich weiß jetzt nicht, könnte ein Liposarkom sein, könnte aber auch ein MPNST oder irgendwas anderes sein, dann ist es schwieriger, die Therapie richtig auszurichten. Und die Aggressivität der Therapie hängt natürlich auch an der Aggressivität des Tumors. Und die wiederum ist durch die Diagnose mitbestimmt.
Ja.
Und insofern das ist eigentlich eine Binsenweisheit, aber tatsächlich, wenn die Diagnose schon nicht stimmt, dann galoppiert man unter Umständen in eine falsche Richtung.
Mhm. Ich glaube, da haben Sie jetzt schon gleich ein paar wichtige Stichworte gegeben. Wir wollen nämlich dann als nächstes auch nochmal auf die Thema Grading und Staging eingehen. Und das wollen wir gerne auch mit Ihnen besprechen. Dann haben wir dann wirklich die Diagnostik abgeschlossen und ich glaube, dann ist es wirklich klar, wie die Therapie startet. Liebe Frau Professor Bartelmann, ganz herzlichen Dank soweit für die wirklich sehr interessanten Einblick in die Pathologie und wir machen gleich weiter.
Ja.